Sie noch, was Sie vor 40 Jahren gemacht haben? Warum wissen Sie? Ist doch nur ein halbes Menschenleben für manche. Und für manche natürlich ein bisschen mehr. Wo haben Sie damals gewohnt? Wie war Ihre familiäre Situation? Was haben Sie beruflich gemacht? Und seitdem, was ist da alles geschehen? Was hat sich alles verändert? 40 Jahre sind schon eine Zeit. Und wenn man die ganze Zeit über unterwegs gewesen wäre, und da meine ich nicht so als Globetrotter mit den verschiedensten Möglichkeiten, die wir heute haben, sondern zu Fuß. Und dann noch mit allem, was man besitzt. So erging es dem Volk Israel. Gott hatte sie auf wunderbare Weise aus der Sklaverei errettet. Das war eine Glaubenserfahrung gewesen. In vielen Büchern der Bibel wird später davon gesprochen, gerade auch in den Psalmen. Ein Höhepunkt, nein, der Höhepunkt im Leben des Volkes. Befreit, erlöst, gerettet. Endlich. Doch dann kommen neue Herausforderungen. Es geht in den Alltag. Und das heißt, laufen, laufen, nochmals laufen. Und zwar weithin durch wüste Gegenden. Man hätte ja auch eine bessere Wegstrecke wählen können, aber Gott wusste, wenn das Volk durch das Gebiet der Philister oder anderer kämpferischer Stämme zieht, dann hätte es bald aufgegeben. Immerhin waren sie mit Sack und Pack unterwegs und es waren nicht nur wehrfähige Männer. Also schickte Gott sie einen Umweg. Aber die Herausforderungen, die sie erwarteten, waren auch nicht ohne. Zuerst das Schilfmeer, das ihnen den Weg versperrte, und hinter ihnen die Ägypter mit ihren schnellen Kampfwagen. Dann der Hunger und der unsagbare Durst. Auch einzelne Stämme bekämpften sie trotz allem. Dieser Wüstenweg war wirklich eine Glaubensprüfung. Aber was machen die Menschen in solchen herausfordernden Situationen, wenn die Probleme überhand nehmen? Ich glaube, das kennen wir zur Genüge. Es wird geschimpft. Und man sucht einen Schuldigen. Irgendeiner muss doch für diese Misere die Verantwortung übernehmen. Das erleben wir ja jetzt gerade auch sehr intensiv. Die da oben sind schuld. Die Verantwortlichen im Landtag, im Bundestag, in der Regierung. Irgendwo muss doch der Frust hin. Bei dem Volk Israel war es zuerst Mose und dann natürlich Gott. Er hatte sie schließlich in diese schwierige Situation gebracht. Er war schuld. Und Gott greift immer wieder ein. Er lässt Wunderbares geschehen. Das Schilfmeer teilt sich durch einen starken Wind. Ungenießbares Wasser wird genießbar. Wachteln lassen sich ausgerechnet dort nieder, wo das Volk lagert. Sie brauchen sie nur einzufangen und können dieses wunderbare Fleisch genießen. Und dann das Erstaunliche, das da auf der Erde liegt. Manhu, was ist das, fragten sie. Das kannten sie aus Ägypten nicht. Und so nannte man diese bisher unbekannte Speise Manna. Ja, Gott hat die Probleme auf wunderbare Weise mit wunderbarer Hilfe beantwortet. Und dann schließt Gott mit dem Volk einen Bund, dort am Sinai. Sie sind jetzt sein Volk und er, Yahweh, ist ihr Gott. Es ist eine neue Daseinsweise. Gott verbündet sich mit diesem Volk, aber die Probleme hören nicht auf. Hören wir aus dem vierten Buch Mose im Kapitel 21. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Es ist wie immer, es wird gemeckert. Gerade noch hatte Gott ihnen im Kampf gegen die Kanaaniter zum Sieg verholfen, doch schon wieder sind sie mutlos und ohne Vertrauen. Es fehlt ihnen der lange Atem, es fehlen Lebensmut und Geduld. Das Problem ist nicht, dass die Schwierigkeiten benannt werden, weder damals noch heute. Das muss sein. Auch Frust ablassen ist manchmal nötig. Kritisches Nachfragen sowieso. Das Problem ist das Fingerzeigen. Ihr seid schuld. Die Vorwurfshaltung, die keine Gnade kennt. Kein Fünkchen Mitgefühl mit denen, die nach unserer Meinung schuld sind. Da ist nicht mehr der Gedanke, wie wir gemeinsam die Krise bestehen können, was wir an unserem Platz dazu beitragen können, dass es gut läuft. Da ist nur noch das eine. Sie redeten gegen. Gegen die anderen, gegen die da oben. Das hilft nicht weiter, im Gegenteil, es macht kaputt. Die Kräfte schwinden noch mehr, die doch so dringend gebraucht werden, um diese mühsame Wegstrecke zu schaffen. Gift breitet sich aus, vergiftet das Miteinander, die Atmosphäre wird unerträglich. Da sind die Giftschlangen eine Art Spiegel, der außen zeigt, wie es innen aussieht. Das Volk wendet sich gegen Mose und gegen Gott. War es überhaupt sinnvoll, dass sie aus Ägypten ausgezogen sind? Der Mangel an Nahrung und Wasser bedroht ihr Leben. Und dieses Manna, das haben sie nun wirklich endlich mal satt. Diese Wüstenzeit ist eine enorme Herausforderung. Diese Ungewissheit, in der die Existenz auf dem Spiel steht. Es geht um Leben und Tod. Werden Sie je das Ziel erreichen? Es ist ein Lebensweg mit unerfüllten Hoffnungen. Ein Weg, auf dem Sie den Lebensmut verlieren. Es bricht aus Ihnen heraus. In Ihrer Verzweiflung machen Sie Gott Vorwürfe. Er hat versagt. Er ist wohl nicht der Gott, der Sie ins verheißene Land bringen kann. Vor dem Bundesschluss am Sinai hat Gott das Murren des Volkes mit Wundertaten beantwortet. Jetzt aber, nach der Offenbarung Gottes, ist dieses Murren ein Ausdruck tiefen Unglaubens, der die Wirklichkeit Gottes bestreitet. Gott lässt giftige Speikobras ins Lager kommen. Erschrocken werden sich die Israeliten ihrer Schuld bewusst. Sie nennen sie bei Namen, bekennen sie und bitten Mose um Fürbitte. Und wieder tritt Mose vor Gott für das Volk ein. Gott antwortet jetzt nicht mit einer Wundertat, sondern Mose muss aktiv werden und das Volk auch. In der Bronzeschlange wird sozusagen das Unheimliche festgehalten. Die Menschen sind gezwungen, das Böse, die Schlange anzuschauen. Erst dann sind sie nicht mehr Opfer. Sie müssen sich dem stellen, was sie ängstet. Sie müssen die Gefahr in den Blick nehmen. Die eherne Schlange ist ein Sinnbild für den Glauben. Jahwe ist auch der Herr über die gefährlichen, lebensbedrohenden Schlangen. Aber die Hilfe ist nur für die da, die zu ihr aufschauen. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Aber dies erschließt sich erst auf einem Weg, der durch die Krise hindurchführt. Krisen, die kennen wir. Sie sind sehr unterschiedlich, auch von unterschiedlicher Gewichtung. Was für den einen eine schwere Krise ist, ist für jemand anderen mit Leichtigkeit zu bewältigen. In existenziellen Krisensituationen verlieren Menschen oft die Geduld und den Lebensmut. Vielleicht ist es ein Lebensweg, der lang gehegte Hoffnungen auf familiäres Glück oder beruflichen Erfolg enttäuscht, auf dem lange gelegte Hoffnungen auf familiäres Glück oder beruflichen Erfolg enttäuscht werden. Oder eine endlos lange Krankheit tritt ein. Man macht die Erfahrung, dass es immer noch schlimmer kommt. Das kann man doch nicht länger durchhalten. Es stellen sich Bitterkeit und vielleicht sogar Lebensüberdruss ein. Wo ist dann Gott? Warum lässt Gott das zu? Wo ist er, der liebende Gott, in dieser Situation? Er muss doch helfen. Steht es ihm nicht zu, in dieser Situation einzugreifen? Hier wird unser Gottesbild massiv hinterfragt. Wer ist Gott für uns? Der uns zu helfen hat, weil wir ja schließlich an ihn glauben? Der doch unser Bruder, unser Freund ist? Stellen wir uns Gott so vor, wie wir ihn brauchen, wie er uns nützlich ist, weil wir wissen, wie er für uns zu sorgen hat? Zu Beginn des Gottesdienstes beteten wir den 25. Psalm. Der Beter, der diesen Psalm geschrieben hat, versteht Gott nicht nur als den, der hilft, der ihm zuhört, der ihn errettet. Er appelliert an Gottes Gerechtigkeit und Güte, Aber er sieht auch, dass er von Gott weit entfernt ist. Er fleht zu Gott. Er bekennt ihm seine Schuld und bittet um seine Hilfe. Aber er weiß, dass Gott der Souveräne ist und bleibt. Dass er Gott nicht in den Griff bekommt. Dass Gott nicht sein Wunscherfüller ist. Ich finde es bedenklich, wenn von Gott nur als dem gesprochen wird, der unsere Gebete erhört und uns hilft. Ja, wir dürfen voller Vertrauen mit unseren Anliegen zu Gott kommen. Aber wir sollten immer im Blick behalten, dass Gott der Herr ist und bleibt. Das Bild der Schlange finden wir ja bereits am Anfang der Bibel. Da ist es die Schlange, die mit ihren Worten das Vertrauen der Menschen in Gottes Fürsorge vergiftet. Sollte Gott gesagt haben? Und dann, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, wenn ihr von diesem einen Baum, dem Baum der Erkenntnis, esst. So sagt sie es zu Eva. Zu sein wie Gott. Finden wir diesen Wunsch nicht immer wieder in der Menschheitsgeschichte? Wie viel Größenwahn ist da zu finden? Gerade in der jetzigen Zeit kann man es an vielen Stellen hören und sehen, auch wenn es anders ausgedrückt wird. Absolute Macht haben, alles im Griff haben, ins Unermessliche gehen. Die Geschichte der Menschheit zeigt, dass sie an so vielen Stellen eben gerade ihr Wissen nicht dazu benutzt, das Gute zu tun. Wir stehen am Anfang der Passionszeit. Im Evangelium wurde das Bild der erhöhten Schlange mit Jesus in Verbindung gebracht. Er ist es, der durch seinen Tod das Böse überwindet. Gott erleidet in der Hingabe seines Sohnes selbst den Tod und überwindet ihn dadurch. Im Glauben an diesen erhöhten Jesus Christus wird uns das ewige Leben geschenkt. Wir leben in der Passionszeit. 5 Wochen liegen noch vor uns. Nehmen wir uns Zeit, diesen erhöhten, verwundeten Christus anzuschauen. Es ist gut, wenn wir uns in dieser Zeit etwas vornehmen, worauf wir verzichten wollen. Aber das sollte nicht um des Verzichtens willen sein, sondern uns helfen, den gekreuzigten und auferstandenen Christus in den Blick zu nehmen. Amen.